Der kurdische Befreiungskampf lässt sich nicht verbieten. Diese Parole hing am Sonntag in der Hafenstraße an der Wand, bevor die Bullen mal wieder in einem Großeinsatz ausrückten, um sich mit Farbe und Pinsel an deren Beseitigung zu machen. Dabei wurden Türen zerstört, eine Wand durchbrochen, eine Telefonleitung blockiert. Wegen Zeigen eines verbotenen Symbols wurde außerdem noch ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bundesrepublikanische Realität 1994. Dazu gehört auch der folgende Bericht aus dem deutschen Alltag. Unter dem Vorwurf des § 129a sitzen Kurdinnen und Kurden in deutschen Knästen, von denen mindestens zwei praktisch haftunfähig sind. Von einer soll im Folgenden genauer berichtet werden.
Festgenommen Ende Mai 1994 in Saarbrücken. Güler Yurdakol. Festgenommen, weil sie angeblich an einer illegalen Veranstaltung kurdischer Menschen beteiligt gewesen sein soll. Güler Yurdakol hat Asyl in Belgien. Sie, so sagt die Bundesanwaltschaft, hielt sich illegal in Deutschland auf. Dann kam der Haftbefehl wegen dem § 129a. Dazu ihre Anwältin Heike Krause aus Köln.
Und man hat ihr vorgeworfen, dass sie mindestens seit April bis Mai 1994 innerhalb der PKK eine terroristische Vereinigung gebildet hat, und zwar mit einem weiteren, der inzwischen auch in Haft ist, der heißt Doğan Özerik. Der soll der Vorgänger gewesen sein, Gebietsverantwortlicher für den Großraum Frankfurt, und von dort aus sollen halt eben überregionale Aktionen geplant worden sein.
Zusammen mit den beiden Festgenommenen Güler Yurdakol, Doğan Özerik, wurde ein dritter festgenommen, Zeynol Güngör. Allen dreien wurde Folgendes vorgeworfen.
Es geht darum, dass den dreien vorgeworfen wird, innerhalb der PKK eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben und organisiert zu haben in dem Großraum Frankfurt irgendwelche Aktionen. Und
die Bundesanwaltschaft macht also weiterhin mobil. Dazu ist vielleicht auch noch folgender Hintergrund wichtig.
Es ist ja zur Zeit der Khani Yilmaz in England, nicht? Und dem wird auch ein solcher Vorwurf gemacht von Seiten der Bundesrepublik, also den Ermittlungsbehörden hier, nämlich also türkische Einrichtungen 4. November 93, 24. Juni 93 in dem Zusammenhang auch tätig geworden zu sein. Und gegen den läuft hier auch ein Verfahren. Also das sind, man muss das wohl in einem etwas größeren Rahmen sehen, also nicht nur jetzt auf diese drei bezogen.
Aber zurück zu Güler Yurdakol. Vom 3. August bis 5. September dieses Jahres hatte sie einen fast fünfwöchigen Hungerstreik unternommen gegen den Vernichtungskrieg der türkischen Regierung in Kurdistan und auch die Beteiligung der BRD dabei.
Da ist aber überhaupt nicht drauf eingegangen worden. Der ist also so, war sie fast 4 Wochen im Hungerstreik, der ist also einfach so hingenommen worden. Und ihre Situation ist also die ganze Zeit totalste Isolation, die sich auch nochmal daraus ergibt, dass sie ja kein Deutsch kann und ihr alles verwehrt worden ist, also mit irgendwelchen Gefangenen, die jetzt Türkisch können und die sich bereit erklärt haben, für sie zu übersetzen oder dergleichen. Das ist dann alles immer von Seiten der JVA Köln mit Repression beantwortet worden. Also wenn sie weiter mit der reden oder so, dann werden sie verlegt und auch die Güler wird verlegt und so weiter. Das war die ganze Zeit die Situation in Köln seit ihrer Inhaftierung. Mhm. Totale Repression, totale Isolation.
Schließlich musste Güler Yurdakol am 13. Oktober 1994 mit einer lebensgefährlichen Gehirnblutung aus dem Knast Köln-Ossendorf in eine Klinik verlegt werden, auf die Intensivstation der Universitätsklinik.
War dort auf der Intensivstation, nachdem sich ihr Zustand so einigermaßen wieder, stabilisiert hatte, ist sie dann sofort quasi vor meinen Augen weg in die Justizvollzugsanstalt Krankenhaus in Frontenberg verlegt worden, wo sie sich weiterhin befindet. Dort ist ihre Haftsituation auch ziemlich schlecht. Sie befindet sich da mit so einer anderen Gefangenen zwar auf einer Zelle, aber hat auch weiterhin keine Möglichkeit irgendwie zu sprechen, weil es keinen gibt, der das versteht. Hat auch weit bis heute weder Zeitungen noch Bücher oder irgendetwas bekommen, was zum Teil auch damit zusammenhängt durch diese Verlegung, dass da natürlich überhaupt nichts geklappt hat. Aber auch vorher schon hat es da totale Schwierigkeiten gegeben hinsichtlich Zeitungen und Büchern.
Aufgrund dieser Situation beantragt die Verteidigung Aufhebung des Haftbefehls.
Weil bekannt ist, dass sie schon in der Türkei in den 80er Jahren wurde sie inhaftiert und dort auch gefoltert. Und nachdem sie gefoltert war, bekam sie eine Gehirnblutung. Und dann hat sie später auch die Türkei verlassen und hat dann Asyl bekommen in Belgien und hat sich die ganze Zeit bis zu ihrer Inhaftierung eigentlich immer zwischen Belgien und der Schweiz bewegt, weil in der Schweiz ihr Arzt ist, der sie auch operiert hat, ja. Und das war eigentlich so, dass es eine äußerst komplizierte Behandlung war, weil man auch ganz schwer sich nur durchringen konnte, jetzt noch irgendwelche Operationen und dergleichen zu machen. Aber es war klar, dass jederzeit irgendetwas wieder eintreten konnte. Ja.
Dieses Wissen über die Krankheit ist auch der Bundesanwaltschaft bekannt. Was macht die Justizbehörde? Der Bundesgerichtshof, zuständig für den Haftbefehl, lehnt die Aufhebung dieses Haftbefehles ab.
Sie gehen darüber ganz einfach hinweg. Sie sagen also, im Gefängnis, im Krankenhaus ist sie bestens aufgehoben. Und was ich eben schon sagte, also sie ist ja durch ihren Hungerstreik, hat sie sich das wahrscheinlich selber zuzuschreiben, dass es jetzt nochmal zu einer Verschlimmerung kommt. Im Übrigen war sie ja draußen als PKK-Funktionärin, wie es so schön heißt, in den Beschlüssen war sie ja tätig und da hat sie ja auch allerhand Strapazen und Belastungen auf sich genommen und sich keinesfalls geschont. Also mit anderen Worten, ist sie selber schuld. Und hier im Justizvollzugskrankenhaus in Freundenberg, da kann sie ja jederzeit auch zum Beispiel nach Essen und so weiter verlegt werden. Also wir sehen gar keine Gründe, irgendwie sie aus der Haft zu entlassen.
Die Gehirnblutung könnte sich nach wie vor auch
jederzeit lebensgefährlich
herausstellen.
Ja, aber wie? Also das ist eigentlich so, ich hatte hier in Köln mit einem der behandelnden Ärzte gesprochen. Ich habe mir dann auch erstmal so ein Bild gemacht, was das überhaupt ist, ja. Und man kann sich das so ähnlich vorstellen wie bei so einem Herzinfarkt, ja. Also wenn du es einmal gehabt hast, kann keiner mehr garantieren, ob du es nicht nochmal kriegst. Dass sie jetzt überhaupt noch so ist, wie sie ist, das ist schon fast ein kleines medizinisches Wunder, ja. Denn normalerweise hältst du von so einer Gehirnblutung irgendwas zurück. Zum Beispiel, dass Zellen absterben, dass du dann gelähmt bist oder dass du nicht mehr denken kannst und dergleichen. Und das ist bei ihr bis jetzt, wie gesagt, noch nicht eingetreten, kann aber theoretisch. Das kann niemand sagen. Ja, das sagen die ja in ihrem Beschluss, wo sie aus medizinischen Gründen die Aufhebung des Haftbefehls ablehnen, sagen sie im Prinzip im letzten Satz selber, wenn jetzt nochmal was kommt, müssen wir nochmal neu gucken. Aber bis jetzt ist es ja nicht so.
Verantwortlich für diese Haft, für die Haftfortdauer, die Bundesanwaltschaft, die noch keine Anklage erhoben hat, und der Bundesgerichtshof. Siglinde Hoffmann, Gefangene aus der RAF, sagte zu Gülay Yurdukal: Die Bundesregierung setzt im Innern den Krieg gegen das kurdische Volk fort mit Verhaftungen, Isolationsfolter, dem Verbot von politischen Äußerungen und Aktivitäten. Gülay muss sofort freigelassen werden.